Multioptionaler Lebensstress. Ist es ein Wort, wo bei euch gleich was anklingt, wo ihr gleich denkt, um was es geht, wo euch gleich Alltagsbeispiele einfallen? Oder ist es ein Wort, wo man erstmal nichts mit anfangen kann? Wenn ich so am Bahnhof bin und dort irgendwie um die Mittagszeit was zu essen finden will, dann kommt mir diese Szene, die der Mensch auf der Leinwand gespielt hat, sehr bekannt vor. Viele von den Läden, die es dort gibt, um sich zu versorgen für die Mittagspause, gehen inzwischen davon aus, dass man alles, jeden einzelnen Schritt selber entscheiden will. Dass es Menschen gibt, die den nassen Milchschaum lieber wollen als den trockenen und so weiter. Einerseits gefällt mir das. Manchmal möchte ich wirklich sagen können, nee, ich möchte keine Oliven dazu. Und manchmal denke ich, oh, ich möchte einfach ein leckeres Sandwich, was lecker zusammengestellt ist nach einem guten Rezept, ohne dass ich 100 Fragen beantworten muss. Dass diese ganzen Ketten so florieren und gut funktionieren, zeigt, dass es irgendwie ein Bedürfnis unserer Zeit zu sein scheint, dass wir überwiegend eben sagen können wollen, was wir wollen und was wir nicht wollen. In vielen Lebensbereichen ist es inzwischen so, dass uns viele Angebote gemacht werden und wir wählen müssen. Sei es Handyvertrag, sei es Zahnpasta, sei es Radiosender. Ganz, ganz viele Möglichkeiten stehen nebeneinander und ich muss irgendwie aussuchen, welches jetzt am besten zu mir passt. Das Leben erinnert mich manchmal an so einen Supermarkt. An einen von diesen großen, wo die Regale kilometerlang sind, wo ein Joghurt am anderen steht. Man weiß nicht so recht, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich besteht er hauptsächlich darin, dass unterschiedlich geworben wird. Die Inhaltsstoffe werden sich nicht so sehr unterscheiden. Dieser Supermarkt des Lebens, wo so viel nebeneinander steht und ich jetzt meine Entscheidung treffen will, welches ist denn wohl das Beste für mich? Wenn es um Joghurt und Zahnpasta geht, ist es wahrscheinlich nicht so gravierend, da wird es mich höchstens eine Woche beeinflussen. Andere Entscheidungen gibt es, die eher so mittelfristige Tragweite haben. Wenn ich mich auf einen Handyvertrag einlasse, komme ich da nicht so schnell wieder raus. Wenn ich beschließe, in ein bestimmtes Fitnessstudio zu gehen, komme ich da auch nicht so schnell aus dem Vertrag wieder raus. So mittelfristige Entscheidungen. Und dann gibt es diese Entscheidungen, die unser ganzes Leben beeinflussen. Was einfach einen Unterschied macht, für welche Berufsrichtung ich mich entscheide, welche Stelle ich dann annehme, in welche Stadt ich ziehe und wo ich mein Leben anfange zu sortieren. Manchmal denke ich bei all diesen vielen Möglichkeiten, hätte ich eigentlich gern jemanden, der einen Überblick hat, der weiß, was später noch für Möglichkeiten kommen, der mich kompetent beraten kann, mir sagen kann, was im Einzelnen drin ist. Und bei mir um die Ecke gibt es einen Supermarkt, das ist einer von diesen Riesendingern, da habe ich dieses Schild gefunden. Hat mir gut gefallen. Wünschen Sie eine Beratung. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man da drauf drückt. Wahrscheinlich würde sich eine Stimme melden an diesem schwarzen Fach. Vielleicht könnte ich der dann erzählen, was ich für Haarprobleme habe und sie würde mir das richtige Shampoo empfehlen. Weiß ich nicht, ob sie das könnte. Im richtigen Leben scheint es nicht so zu sein. Da ist es schwierig, Personen zu finden, die einen kompetent und unabhängig beraten. Die wirklich selbstlos einfach Überblick haben über alle Möglichkeiten und einem sagen können, wenn du das nimmst, damit wirst du glücklich sein. Das ist das Richtige für dich. Diese Entscheidungsmöglichkeiten, die hören ja nicht auf, wenn ich irgendwie anfange, fromm zu werden oder in eine Kirche zu gehen. Gerade da fängt es dann an, dass ich mir neu überlegen muss, welche Gemeindeform will ich denn? Will ich eher eine traditionelle, eher eine moderne? Will ich eine, die sonntagmorgens ihren Gottesdienst hat oder unter der Woche irgendwann? Will ich evangelisch, katholisch, freikirchlich, katholisch, freikirchlich? Und von all diesen Sortierungen gibt es noch 100 Einzelgemeinden, wo ich dann meine Entscheidung treffen muss. Und ein christlicher Lebensstil ist längst nicht mehr so eindeutig, wie das vielleicht früher mal war. Es ist nicht mehr so klar, wie man seinen Sonntag verbringt, wofür man sein Geld ausgibt, was man für richtig hält und was nicht. Einerseits bin ich da sehr froh drüber, muss ich sagen, weil ich eben Kind dieser Zeit bin und gern meine eigenen Entscheidungen treffen will und meinen eigenen Kopf benutzen will. Und andererseits merke ich, manchmal fängt es an, stressig zu werden. Manchmal habe ich den Eindruck, ich wäre Schmied meines Glückes und wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann kann es sein, dass ich lebenslang die Folgen auslöffeln muss. Jetzt wäre die eine Möglichkeit, dem Herr zu werden, Experte zu werden für möglichst viele Einzelfragen. Also mich kundig zu machen, was die Unterschiede sind zwischen den Handyverträgen, zwischen den Zahnpasten, was die Gemeinden genau, was sich dahinter verbirgt und so weiter. Ich glaube, da wird man nicht fertig damit, wenn man damit anfangen, weil das einfach zu viele, zu detaillierte Einzelfragen sind, was man gar nicht mehr überschauen kann. Die andere Möglichkeit, die, glaube ich, mehr Erfolg verspricht, ist die, mich selber weiterzuentwickeln, mich selber als kompetenten Berater auszubilden, der meine Entscheidungsprozesse führen kann. Irgendwie so weit entwickelt zu sein, dass ich relativ sicher sagen kann, okay, das mache ich und das mache ich nicht und vielleicht auch, okay, das war eine Fehlentscheidung, ich entscheide nochmal um. Klingt einfach, aber wie kann das gehen? Ich habe überlegt, was mir für ein Bibelvers einfällt zu diesem Thema und dachte, na gut, die Bibelleute, die sind ja irgendwie noch in einer anderen Welt groß geworden und leben in einer anderen Welt. Da war noch nicht so viel Multi-Optionsstress wie heute. Allerdings haben die christlichen Gemeinden alle erlebt, dass sie ihr Lebenskonzept über Bord geschmissen haben, um das Christliche eben anzunehmen. Und damit sind viele Entscheidungen, die vorher eigentlich klar waren, mussten wieder neu getroffen werden. Was darf man alles essen? Wie soll es im Gottesdienst zugehen? Wie soll das eigene Leben gestaltet werden? Und so weiter. Von daher hatten die etwas von diesem Optionsentscheidungsstress auch. Und ich habe im Römerbrief einen Vers gefunden, den ich sehr erhellend fand. In Römer 12 steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Zwei Fragen dazu. Die erste, will ich das? Will ich das, dass mich jemand umgestaltet, dass mein ganzes Denken, steht hier, umgestaltet wird? Wenn ja, kostet es viel Vertrauen. Das soll nur jemand dürfen, den ich gut kenne und wo ich weiß, der meint es gut mit mir. Da kommen keine schrägen Entwicklungen bei raus. Und wenn ich das will, ist die zweite Frage, wie soll das praktisch funktionieren? Wie kann ich das anstellen, dass ich tatsächlich auf dem Weg mich befinde und dass ich es erlebe, dass ich immer mehr verwandelt werde? Ich bin auf einen Mann gestoßen, der zwischen der biblischen Zeit und heute gelebt hat, in der Zeit, als es gerade angefangen hat, das Mittelalter ging zu Ende und es hat gerade angefangen, dass die einzelnen Menschen sich eher als Individuum verstanden haben und eher ihre Entscheidungen getroffen haben. Dieser Mensch hat mit Gott gelebt, wollte seine Entscheidungen im Licht von ihm treffen und hat sich viele Gedanken gemacht über dieses Thema, wie kann ich zu guten Entscheidungen kommen, zu richtigen Entscheidungen kommen und hat gespürt, dass es in seiner Zeit eine wachsende Brisanz hat, dieses Thema, und wollte auch Leute, die sich dann um ihn geschart haben, anleiten darin, wie man gut Entscheidungen treffen kann. Ich spreche von Ignatius von Loyola, geboren 1491. Er hat erstmal gesagt, grundsätzlich gibt es im Leben drei Arten von Entscheidungen. Die erste sind so Blitzentscheidungen, sowas wie Liebe auf den ersten Blick oder so. Also man sieht was, sieht eine Möglichkeit, hat was vor sich und weiß, das ist es, da will ich hin. Vielleicht ein Blitz vom Himmel, eine Inspiration von Gott, dass ich weiß, diese Entscheidung, diese Ausbildung, diese Stelle, die will ich, in die Richtung soll es gehen. Solche Entscheidungen gibt's, dass ich gar nicht viel nachgrübeln brauche, gar nicht hin und her überlege, sondern sehr klar weiß, was richtig ist und was dran ist. Die gibt's vielleicht öfters, als wir denken, wenn wir uns so einer spontanen Inspiration auch öffnen, aber insgesamt gibt's es doch eher selten. Häufiger ist sicher der Fall, dass wir uns richtig Mühe geben müssen, dass wir bei den großen Lebensfragen die Dinge bewegen müssen und uns kämpfen müssen, ringen müssen um eine Entscheidung. Manchmal denken wir, wir müssen ganz viel nachdenken, ganz viele Argumente sortieren und kommen so zu einer guten Entscheidung. Manchmal ist es eher so, oder bei anderen Menschen ist es eher so, dass sie sagen, ich höre auf mein Bauchgefühl und mein Herz sagt mir den richtigen Weg und der Kopf, der stört da nur dabei. Ich glaube, es ist häufig so, dass Menschen sich auf einer Seite vom Pferd runterzufallen drohen sozusagen, dass der eine Bereich im Leben Denken oder Herz überhand nimmt und das Sagen hat und den anderen nicht zum Zukommen lässt. Dieser Bibeltext spricht vom Denken. Lasst euch vielmehr umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird, ist da übersetzt. Was da eigentlich steht, ist was die ganze Person betrifft, was auch die Willenszentrale betrifft, was nicht nur so eine Rumkopferei ist. Und Ignatius war auch einer, der gesagt hat, wir brauchen das beides zusammen. Nicht ein Element soll das andere ausspielen, sondern wir brauchen Herz und Kopf. Und so hat er sich überlegt, wie kann dieser Prozess, der eher vom Herz gesteuert ist, aussehen und wie dann nachher der vom Kopf. Den eher intuitionsgesteuerte Hälfte nennt er Unterscheidung der Geister. Nicht, weil er von Besessenheit ausgeht oder an böse Geister glaubt oder so, sondern weil er davon ausgeht, wenn Menschen mit Gott die richtige Entscheidung suchen, dann ist da Gottes Geist, der in einem die guten Wege lenkt, der in einem Impulse schenkt in die richtige Richtung. Und es gibt andere Stimmen, die nicht das Beste für einen wollen, die einen abbringen wollen von dem, was eigentlich gut für einen wäre. Und er sagt, grundsätzlich gibt es im Leben zwei Verfassungen. Die eine nennt er Trost und die andere Trostlosigkeit. Mit Trost ist sowas gemeint wie innerer Friede, Freude, sich aufgehoben fühlen, sich wohlfühlen, getröstet sein. Und mit Trostlosigkeit eben das Gegenteil. Wie Verfinsterung der Seele, sagt er, Verwirrung in ihr, Hinneigung zu niedrigen und erdhaften Dingen. Unruhe, ohne Hoffnung, ohne Liebe, wobei sich die Seele ganz träge, lau, traurig findet und wie getrennt von ihrem Schöpfer und Herrn. Diese zwei Zustände gibt es in unserem Leben. Natürlich nicht immer sauber getrennt, mal mehr das eine, mal das andere, ganz unabhängig von Entscheidungen erstmal. Und der Ignatius sagt jetzt, es ist eine gute Vorbereitung, irgendwann Entscheidungen zu treffen, wenn ich mit diesen Zuständen in mir gut vertraut bin. Wenn ich weiß, wie es sich anfühlt zu Zeiten des Trostes und wenn ich weiß, was die Zeichen sind, wenn Zeiten der Trostlosigkeit kommen, weil die mir nachher helfen werden bei der Entscheidungsfindung. Grundsätzlich, sagt er, ist es gut, eine wichtige Entscheidung zu treffen, wenn man eher in so einer Zeit von Trost ist. Wenn es gerade eine trostlose Zeit ist, ist es eher gefährlich, zum Beispiel Entscheidungen zu revidieren, die man früher mal in einer guten Zeit getroffen hat. Also eher, wenn es geht, sie es machen lässt, eher in so relativ guten, getrösteten Zeiten die Entscheidungen treffen. Und dann geht es darum, die verschiedenen Wahlmöglichkeiten anzuschauen innerlich. Sich eine vorzunehmen und sich im Einzelnen vorzustellen, wie wäre es, wenn ich in die Richtung gehe? Was würde ich erleben? Wie würde es sich anfühlen? Was würde ich vielleicht sagen? Was würde ich sehen? Was würden andere zu mir sagen? Sich das ganz plastisch ausmalen und sich vorstellen. Und dabei auf die inneren Regungen achten. Stellt sich da was ein in Richtung von Trost? Oder ist es eher in Richtung von Trostlosigkeit? Ist es was wie innere Freude, wie zufrieden sein, auch wenn es vielleicht auch was kostet, diesen Weg zu gehen? Oder ist es was von aufgewühlt sein, von Kämpfertum, von irgendwie nicht zufrieden sein? wenn man, je besser man gelernt hat, diese Regungen zu deuten und einzuordnen im eigenen Leben, je eher wird einem diese Regung dann eine Hilfe sein, die Entscheidungen auch zu treffen. Und es ist natürlich nicht so schwarz-weiß. Es kann Dinge geben, die erstmal aussehen wie was dagegen spricht, wie eine Trostlosigkeit, die sich dann doch rausstellen, okay, das ist eine Herausforderung und deswegen fühlt sich's erstmal schwierig an, aber es ist eine gute Herausforderung, die in gesundem Maß zu dem steht, was ich kann und will, und deswegen ist es auch gut. Also die Idee, mit diesen Entscheidungen sich zurückzuziehen an einen ruhigen Ort, vielleicht mit einem Menschen, der einen begleitet, der diese Entscheidung mitbewegt, vielleicht allein in der Stille, vielleicht irgendwo draußen ganz ab von allem und vielleicht in der eigenen Wohnung, wo jetzt gerade mal niemand stören kann. Wenn dann da so eine Richtung rauskommt, okay, ich glaube, die Richtung wird's, oder auch wenn ich sehe, ist es immer noch total offen, ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung, dann sagt er, irgendwann ist es dran, den Kopf einzuschalten. Den Analytiker, der nüchtern überlegt, okay, was spricht dafür und was spricht dagegen. Er sagt es an zweiter Stelle, nachdem er erstmal gespürt hat, was man eigentlich gern möchte, so vom Bauch her, vom Herz her. Und dann ist es gut, viele Informationen einzuholen und genau abzuwägen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und neben den normalen Pro-Kontra-Argumenten, die man so kennt, sagt er, es gibt noch andere Argumente, die dafür sprechen, dass was richtig ist. Zum Beispiel, wenn Kopf und Herz in die gleiche Richtung zeigen. Oder wenn es ein gesundes Tempo ist in der Entscheidungsfindung. Nicht überstürzt, aber auch nicht verschleppt, dass ich was ewig vor mir herschieb. Oder ich kann mir überlegen, passt es zum Leben Jesu? Ist es eine oder das andere? Ist da was dabei, was nicht passt, was nicht sein kann? Der Gewinn für einen selbst, sagt er, der Gewinn für andere und der Gewinn für Gott muss in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Also wenn ich eine Entscheidung vor mir habe, wo ich weiß, das kostet mich wahnsinnig viel, dann muss der Gewinn für andere, für Gott schon sehr groß sein, damit es wirklich Sinn macht. Seine Idealvorstellung ist eigentlich, einen Weg zu finden, von dem, wo Gott geehrt wird, zur Ehre kommt, wo Mitmenschen was davon haben und wo ich selber davon profitieren kann. So ist also seine Vorstellung, entweder Blitzentscheidung oder dieses Abwägen der Geister, Unterscheidung der Geister im Inneren oder dieses sachliche Nachdenken. Und meistens wird es eine Kombination aus der zweiten und der dritten Möglichkeit sein, sagt er. Klingt wie ein schlüssiges Konzept und es könnte sein, dass man sich jetzt entspannt und denkt, okay, jetzt habe ich was in der Hand, jetzt kann ich meine Entscheidung besser treffen. Es könnte aber auch sein, dass das Gegenteil passiert, dass man denkt, wenn ich es so machen soll, es aber oft ganz anders mache oder einfach nicht weiß, in welche Richtung es weitergehen soll, dann setzt mich das gerade noch mehr unter Stress. Und ich denke, ich habe jetzt sogar eine Möglichkeit zu beten und eine Möglichkeit zu unterscheiden und trotzdem treffe ich vielleicht eine falsche Lösung. Wenn das noch mehr Stress macht, dem will ich gern eine Stelle aus Apostelgeschichte noch zeigen, die erstmal mit einem Highlight, also die Leute, von denen, um die es geht, kommen aus einer Highlight-Erfahrung. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und durch das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Ich schätze mal, dass dieser Schluss von der Begebenheit sehr viel bekannter ist als das vorige. Dass Paulus eines Nachts eine Vision hat, wo er sieht, er soll nach Mazedonien und dort seinen Auftrag ausfüllen. Und das ist sicher so eine Entscheidung von der ersten Form, wo ganz klar ist einfach, wohin es gehen soll. Und es gibt's, und es gibt's in der Bibel, aber vorher gibt's eine ganz andere Zeit. Wir wissen nicht genau, wie lang, aber es waren nicht wenig Kilometer, die drei da zurückgelegt haben. Sie haben den Entschluss gefasst, in die eine Richtung zu gehen, durch Beten, durch Sitzungen, wie auch immer, Entscheidungsmechanismen, die sonst auch funktioniert haben, wollten da hingehen und es ging nicht. Aus irgendeinem Grund, der Geist Gottes verwehrte es ihnen. Vielleicht gab es praktische Hindernisse, vielleicht haben sie plötzlich gemerkt, nee, das ist es doch nicht, da soll es nicht hingehen. Wie auch immer, auf jeden Fall standen sie vor einer verschlossenen Tür und mussten sich neu orientieren. Okay, dann gehen wir halt dahin. Dann wieder eine verschlossene Tür, wieder, dass Gottes Geist es ihnen nicht zulässt. Und dann erst, als sie das schon öfters erlebt haben, kommt diese eindeutige Entscheidung. Ich glaube nicht, dass das ein Versehen ist. Ich glaube, dass es einfach das Leben abbildet, so wie es ist. Dass es Entscheidungen gibt, die vielleicht so besonders sind, dass man auch selber nicht draufkommen würde oder wo man besonders viel Mut dazu braucht. Dass es Situationen gibt, wo man diese ganz klare Wegweisung und diese Gewissheit, das ist es jetzt, wo man das braucht und dann kriegt man es auch. Und in anderen Zeiten denkt man nach mit seinem gesunden Menschenverstand, unterscheidet die Geister in seinem Herzen, fragt Leute, redet drüber und kommt zu irgendeiner Entscheidung. Geht den Weg und merkt vielleicht, oh nee, das war's doch nicht. Dann müssen wir nochmal umdrehen in eine andere Richtung. Und Gott ist dabei und er rügt die nicht, dass sie so lange rumgeeiert sind, sondern es ist irgendwie okay. Und es gibt diese Zeiten des Rumeierns und die darf es geben. Und Leute werden nicht sofort per Vision auf den richtigen Weg geschickt, sondern sie dürfen auch mal eine Zeit sich orientieren und gucken, wo geht's lang und ihren Weg suchen. Das finde ich sehr beruhigend. Als ich jugendlich Teenie war, 15, 16, habe ich Christen kennengelernt und dann irgendwann beschlossen, dass ich auch als Christ leben will. Und da war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gedacht habe, wenn ich mit Gott lebe, dann werde ich immer die richtigen Entscheidungen treffen. Es wird keinen Zerbruch in meinem Leben geben. Es wird glatt gehen. So. Inzwischen, ich verrate kein Geheimnis, glaube ich nicht mehr, dass es so ist. Ich weiß, dass es auch Christen gibt, die Zerbruch erleben. Ich weiß, dass es auch Christen gibt, die Fehlentscheidungen treffen. Ich weiß, dass in meinem eigenen Leben Punkte waren, wo ich hinterher gedacht habe, das war jetzt, glaube ich, nicht so geschickt. Und ich schätze jetzt umso mehr, dass Gott nicht diese Versicherung, dass nie mehr irgendwas schief geht, gibt, sondern dass er ein Beziehungsangebot macht. Dass er sagt, ich geh mit dir auch in solchen Rumeierzeiten. Und ich halte es mit dir aus, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Und ich halte es mit dir aus, wenn es mal eine schlechte oder eine schräge Entscheidung war. Und ich helfe dir, einen Neuanfang zu machen. Und wir können das zusammen durchzuleben. Ich glaube, dass es viel mehr wert ist, als die Sicherheit zu haben, dass immer alles glatt geht. Bei Ignatius, dem frommen Mann, gab es übrigens auch so, also liest man von Episoden, wo die auch so rumgeeiert sind und wo sie Entscheidungen getroffen haben im besten Wissen und Spüren und dann aber irgendwann gemerkt haben, nee, das war es jetzt doch nicht, wir müssen nochmal in einen anderen Weg gehen. Von daher wünsche ich Ihnen und euch einen guten Sonntag mit guter Präsenz von sich selber. Vielleicht finden Sie ein bisschen Zeit, dem nachzugehen, was an Themen bei Ihnen gerade aktuell ist. Vielleicht können Sie sich hier noch einen Augenblick nehmen, nachher, wenn das nächste Lied gesungen wird. Vielleicht können Sie sich heute Mittag ein bisschen Zeit nehmen oder eine Zeit einplanen, Wochenende, eine Woche, wo Sie irgendwo hinfahren und diese Dinge bewegen in Ihrem Herzen, in Ihrem Kopf, im Vertrauen darauf, dass Gott es inspiriert und dass Gott lenken wird, was dabei rauskommt.